Was heute vielleicht mal davor. Was war Inhalt letztes Mal? Zwei etwas substanziellere Reduktionen, die NP-Vollständigkeit zwei verschiedener Probleme gezeigt haben, in denen wir eben gezeigt haben, es kann sich im ersten Fall das allgemeine SAT-Problem lässt sich auf 3 KNFs SAT reduzieren und das möchte ich im Einzelnen nicht mehr ausführen, aber nur noch die allgemeine Idee eben. Ups, dann machen wir das lieber so. Dass man eben sich ein NP-vollständiges Problem hernimmt. SAT hatten wir schon NP-vollständig bezeigt und es reduziert, man reduziert es dann auf das 3-KNF-SAT. Das heißt, man kann alles, was NP-schwer ist, auch über 3-KNF-SAT lösen und damit muss 3-KNF-SAT auch NP-schwer sein. Das war in dem Fall eine Transformation zwischen Formeln, die eine Formel auf eine andere Formel erfüllt hat, sodass eine Formel auf eine andere Formel abgebildet hat, sodass die Erfüllbarkeit erhalten blieb. Und der Trick dabei war, dass man wie man das an dem Beispiel sehen kann, dass man für Teilformeln der gesamten Formel neue Variablennamen eingeführt hat und dann konnte man diese Überführung in 3-KNF-SAT machen, weil jeder einzelne Teilbaum bestand dann eben nur aus wiederum zwei Variablen, also hier zum Beispiel dieser Teilbaum, der besteht dann nur noch aus den Variablen y2 und y3 und y1 ist gerade das und von den beiden. Und damit kriegt man dann im Endeffekt eine Formel, die ist noch nicht in 3-KNF-SAT, aber schon nah dran. Es ist schon eine Konjunktion von Termen und die Terme enthalten alle nur 3 Variablen und die kann man dann nach einem festen Schema in eine Disjunktion umwandeln. Das war dann auf der nächsten Folie. Und dann musste man sich noch überlegen, dass diese Transformation tatsächlich in polynomiell vielen Schritten ausgeführt werden kann. Und damit ist natürlich auch kein FSAT-NP vollständig. Und interessanterweise 2-KNF-SAT ist nicht NP vollständig, sondern das ist sogar in polynomieller Zeit lösbar. Und dann hatten wir ein zweites Problem, was ganz anders aussah, Mengenüberdeckung. Da war eben die Frage, gegebene Menge von Teilmengen einer größeren Menge und eine Zahl k, ist es möglich, die Gesamtmenge mit k Teilmengen zu überdecken. Das heißt, dass man die Gesamtmenge als Vereinigung bekommt dieser Teilmengen Ti1 bis Tik. Und das ist auch ein NP-vollständiges Problem. Und der Beweis war hier mit einer Reduktion, aber jetzt nicht von dem allgemeinen SAT-Problem, sondern von einem, was wir bereits als NP-vollständig wussten, dem KNF-SAT-Problem, auf Mengenüberdeckung. Und die Übersetzung war so ein bisschen trickreich. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist sowas da allein drauf zu kommen, das ist nicht, das kann man kaum erwarten. Vielleicht in der Hausaufgabe, wo man mehr Zeit hat zum Knobeln. Das heißt aber nicht, dass in der Klausur solche Aufgaben nicht kämen, sondern halt Aufgaben einfacherer Natur, wo die Korrespondenz klarer zu sehen ist. Aber was jetzt klar zu sehen ist, das ist natürlich immer jedem Einzelnen überlassen. Das heißt, ich wollte damit nur sagen, das sind keine, wenn wir sowas in der Klausur fragen, dann ist da so ein bisschen Nachdenken auch immer erforderlich, aber es ist nicht völlig unmöglich. Das heißt, die Lösungen werden recht kurz sein. Es ist dann oft der Trick ist halt, auf die Lösung zu kommen. Und da möchte ich jetzt nicht nochmal in die Details einsteigen. Das war aber ein Beispiel, wo man zwei sehr verschieden aussehende Probleme, eben ein Logikproblem, KNF-SAT, mit einem rein mengentheoretischen Problem in Korrespondenz gesetzt hat. So. Und dann konnte man auch dann entsprechend nicht nur gibt es eine Mengenüberdeckung einer gewissen Größe, sondern man kann auch die kleinste, das kleinste K finden, so dass es gelingt, die Gesamtmenge mit K-Teilmengen zu überdecken. Und man kann auch die Überdeckung selbst berechnen. Und das ist alles, lässt sich alles reduzieren auf diese Frage, gibt es überhaupt K viele Teilmengen, die das schaffen? Und heute möchte ich drei Dinge machen. Erst noch ein paar wirklich bekannte NP-vollständige Probleme durchgehen. Keine komplizierten Beweise mehr, wenn dann nur noch so skizzenhaft. Dann möchte ich auf eine Methode eingehen, wie man NP-vollständige Probleme doch voll effizient lösen kann. Allerdings nicht, dass man das vollständige Problem löst, sondern man löst eine Approximation davon. Das heißt, ich werde eine kurze beispielbasierte Einführung in Approximationsalgorithmen Ihnen geben. Und dann gehen wir wieder nochmal zurück zu einem Themenkreis, den wir schon verlassen hatten, die berechenbaren Funktionen. Aber dazu sage ich dann mehr, wenn wir dahin kommen. Jetzt also erstmal noch eine kleine Anzahl weiterer NP-vollständiger Probleme, um eben ein besseres Gefühl dazu bekommen, wann irgendwas sich NP-vollständig anfühlt. Und das ist hier das Klick-Problem. Da haben Sie einen ungerichteten Graphen und eine Zahl K. Und die Frage ist, gibt es eine Clique der Größe mindestens K? Und was ist eine Clique? Das ist eine Teilmenge der Knoten, wo jeder Knoten mit jedem verbunden ist. Deswegen nennen wir es eben eine Clique, weil die sehr eng zusammenhängen. Jeder ist mit jedem verbunden. Und hier ist ein Beispiel. Das Ganze ist der Gesamtgraph und der hat offensichtlich eine 5-Clique, weil es diese 5 Teilpunkte gibt. Eben, kann ich hier? Den, wo jeder mit jedem verbunden ist. Und es stellt sich raus, die Frage zu beantworten, ob ein Graph eine Clique hat, eine Clique gewisser Größe, ist NP-vollständig. Und Anwendung, zum Beispiel, Sie können mit solchen Graphen und den Abhängigkeitsbeziehungen zwischen den Knoten, können Sie Prozesse und deren Abhängigkeit modellieren, indem Sie die Knoten Prozessen zuordnen. Also nehmen Sie an, Sie haben einen Mehrkernrechner und da laufen viele oder sollen viele Prozesse drauf laufen. Und wenn Sie vorher sehr genau wissen, die Prozesse sollen da alle laufen und Sie kennen die Abhängigkeiten, das sind nämlich gerade die Kanten und wir haben eine Kante zwischen zwei Prozessen, wenn die beiden Prozesse unabhängig voneinander laufen können, die also sich gegenseitig nicht beeinflussen. Und dann ist eine Clique einfach eine Gruppe parallelisierbarer Prozesse, weil keiner mit dem anderen, also weil jeder mit jedem parallel laufen kann. Das heißt, das ist eine typische Anwendung von solchen NP-vollständigen Problemen im Bereich des Scheduling, dass Sie versuchen, eben möglichst Ihren Rechner optimal auszulasten. Und wenn Sie solche Informationen haben, was parallel zu was laufen kann, dann ist hier die Klickenfrage eine Möglichkeit, möglichst viele Rechner parallel laufen zu lassen, möglichst viele Prozesse. Aber uns geht es um die Komplexität und natürlich ist das in NP. Warum? Naja, weil eine mögliche Lösung, wenn ich Ihnen jetzt eine Teilmenge der Größe k gebe, also k Knoten, können Sie natürlich in polynomialer Zeit überprüfen, ob das tatsächlich eine Clique ist. Sie müssen einfach gucken, ist jeder mit jedem verbunden? Und wenn es k Knoten sind, dann sind es eben maximal k Quadrat viele Verbindungen und das können Sie offensichtlich in etwa quadratischer Zeit nachprüfen. Hängt ein bisschen davon ab, wie Sie jetzt Ihren Graphen organisiert haben, um zu gucken, ob A mit B verbunden ist, also ob es eine Kante gibt, ob das konstante Zeit ist oder ob Sie da noch wie Sie genau die Daten gespeichert haben. Aber es ist auf jeden Fall polynomiell. Aber das Spannendere ist natürlich, dass es NP vollständig ist und da wählen wir auch wieder 3KNF-SAT. Das heißt, Sie sehen, diese Formeln sind schon relativ hilfreich, um solche NP-Vollständigkeitsbeweise zu finden. Und zwar reduzieren wir jetzt wieder 3KNF-SAT auf Clique, sprich, ich zeige eben, dass ich das Problem ob eine 3KNF, eine Formel in 3KNF, ob die erfüllbar ist, lässt sich reduzieren auf die Frage, hat ein Graph eine Clique? Und wir nehmen dazu an, dass diese Formel, mit der wir starten, dass die wirklich in jeder Konjunktion genau drei Variablen hat, die mit oder verbunden sind, und nummerieren das eben durch Z11, Z12, Z13 bis ZK1, K2, K3. Das K ist also gerade die Anzahl der Konjunktionen in dieser Formel. Und wieso kann ich ohne Einschränkung annehmen, dass wir genau drei Literale pro Klausel haben? Vorschlag, was könnte man machen, wenn da nur zwei Literale drin sind? Eins davon? Das heißt, wenn Sie jetzt sowas haben wie X oder Y und jetzt sind es aber nur zwei, was machen Sie jetzt? Oder Z? Man macht was viel Billigeres. Dann müssen Sie aber, oder false, aber dann müssen Sie false erstmal darstellen. Also false gibt es in unserer Sprache nicht als Primitivum. Was ganz Simples, ja? Genau, man verdoppelt einfach eine der Literale. Das heißt, daraus würde man dann machen X oder Y. Ja, also aber ich musste auch einen Moment überlegen, wie ich das las ohne Einschränkung. Dachte ich, was meinte ich denn damals? Gut. Also wir haben wirklich diese ganz simple Form und die wollen wir jetzt auf ein Graph-Problem abbilden, also auf das Klicken-Problem abbilden. Und das machen wir wie folgt. Die Knoten dieses Graphen, das sind gerade die Indizes, also das sind gerade die Literale. Die Indizes stehen natürlich für die verschiedenen Literale. Das sind also gerade hier die Indizes von hier bis hier. Einfach als Paare von natürlichen Zahlen. Und die Knoten, das ist jetzt da, wo die Intelligenz reinkommt. Die Knoten sind, also ich verbinde die Kanten. Ich verbinde zwei solche Knoten, IJ und PQ, wenn I ungleich P ist. Also die I's stehen ja für die, welche Konjunktion ist es, und das J steht, welches Literal innerhalb der Konjunktion ist es. Und es müssen also verschiedene Konjunktionen sein, I ungleich P, also zum Beispiel diese Konjunktion und diese Konjunktion, wenn I gleich 1 ist und P gleich K ist. Und ZIJ muss ungleich ZPQ sein. Das heißt, ich habe hier jetzt ja in Wirklichkeit nicht zwei Klauseln, sondern ich habe zwei Literale ausgewählt in den Klauseln. Nehmen wir zum Beispiel, das eine wäre, das IJ wäre das 1,2 und das PQ wäre das K3 zum Beispiel. Und wann verbinde ich die? Wenn I ungleich P ist, also zumindest da oben sieht es so aus, als ob die beiden Klauseln verschieden wären, weil es, wenn man annimmt, es sind mehr als zwei Klauseln. Und wenn ZIJ ungleich der Negation von ZPQ ist, also diese beiden jetzt oben hier umrandeten Literale nicht komplementär zueinander sind. Dass das eine eben gerade eine Variable ist und das andere die Negation der Variable. Das möchten wir nicht haben. Dann verbinden wir die beiden. Was um Gottes Willen bringt das? Jetzt, wenn wir gerade uns überlegen, dass eben das F erfüllbar ist durch irgendeine Belegung, genau dann, wenn der Graph wirklich eine Clique hat, der so aufgespannte Graph. Okay, F ist erfüllbar durch eine Belegung Sigma. Das heißt natürlich, da es eine Konjunktion ist, muss jede Klausel in der Konjunktion muss erfüllbar sein. muss durch Sigma erfüllt werden. Und das heißt, in jeder Klausel gibt es ein Literal, das wahr wird. Das heißt, ein Literal, das nennen wir jetzt mal Z-I-J-I, das durch die Belegung wahr gemacht wird. Das ist die einzige Art, wie so eine UND-Formel hier wahr werden kann. Jedes einzelne Glied in den UNDs wird wahr und dass jedes einzelne Glied in oder ist, muss mindestens eine von denen wahr sein. Und das ist gerade das Z-I-J-I, das ist das Literal, was eben durch das Sigma in jeder Klausel, also in der Klausel I erfüllt wird. Und das heißt natürlich, wenn Sie diese ganzen Literale nehmen und Sie sagen, die sind alle, werden auf 1 gesetzt, kriegen den Wert 1, dann darf natürlich nie 1 komplementär zu dem anderen sein. Denn wenn Sie hier die Variable, wenn dieses erste Literal wäre die Variable x und irgendein späteres wäre nicht x zum Beispiel, das geht natürlich nicht, denn dann können nicht beide auf wahr gesetzt werden durch diese Belegung, denn die Belegung wird entweder x wahr machen oder wird nicht x wahr machen, aber nicht beides. Das heißt, das ist wiederum eine direkte Konsequenz einfach aus der Tatsache, dass alle Literale wahr sein müssen und die Literale aber variable oder negierte Variable sind. Das heißt, die dürfen nicht paarweise komplementär sein und das heißt nämlich, das ist genau das, was wir hier oben gefordert haben und jetzt kriegen wir die Äquivalenz, dass eben die Knoten, die zu diesen Literalen hier gehören, und das sind ja gerade die Knoten mit diesen Indizes, IJ1 bis K, 1, J1 bis K, JK, dass die nicht, dass die paarweise benachbart sind, dass die also eben nicht komplementär sind. Und das heißt eben, dass das eine klickige Größe K bildet. Und das hier ist jetzt eine ziemlich direkte Korrespondenz zwischen den beiden Problemen. Das war also nicht so kompliziert wie bei dem vorherigen mit der Mengenüberdeckung, wo man da mit Mengen, die aus verschiedenen Teilmengen bestanden haben, rummachen musste. Gut. Jetzt gehen wir so ein bisschen in Richtung Optimierungsprobleme, aber noch nicht ganz. Das ist das Rucksackproblem. Das ist das Problem, dass Sie Dinge haben und Sie möchten, dass die in den Rucksack passen, aber der Rucksack hat nur eine begrenzte Kapazität. Und jetzt machen wir erstmal noch nicht die Optimierungsvariante, sondern einfach die Variante. Sie haben eben Dinge, die haben ein gewisses Gewicht oder eine gewisse Größe, wie Sie sich das auch immer vorstellen wollen. Das sind diese Zahlen A1 bis AN. Das sind also die, sagen wir es mal, Gewichte 1 bis N, die diese Gegenstände, die jetzt vor Ihnen liegen, haben. Und dann haben Sie noch eine Kapazität B Ihres Rucksacks. Das ist eben das maximale Gewicht, das der Rucksack tragen kann, beziehungsweise das, was Sie tragen können. Und jetzt wollen wir wissen, können wir den Rucksack genau bis auf Kapazität füllen. Das heißt, gibt es eine Teilmenge der Indizes 1 bis N, sodass die Kapazität gerade genau erreicht wird, wenn Sie alle Elemente in diese Indexmenge reinpacken, den Rucksack. Also das ist was, wo man wirklich die exakte, das exakte Maß, vorgegebene Maß B erreichen muss. Und stellt sich raus, auch NP vollständig. Und auch hier kann man wieder 3 KNF-Sat reduzieren auf das Rucksackproblem. Und hier gehe ich jetzt nicht drauf ein. Das ist jetzt sehr ähnlich in der Bauart wie das vorhergehende. Aber auch hier das Schöne ist eben, 3 KNF-Sat eignet sich wirklich sehr schön als Problem, was sich auf andere graphentheoretische Probleme abbilden lässt. Und das 3KNF ist natürlich hilfreich, weil Sie damit eine sehr genau die Bauart haben. Wenn ich jetzt einfach irgendein Sattproblem nehme und versuche, das auf Rucksack oder auf Klick zu reduzieren, dann ist das viel schwerer, weil die Formel halt irgendein komplexes Ding sein kann. Und 3KNF-Sat, da wissen Sie genau, oh ja, es ist die oberste Schicht, sind lauter uns und darunter sind Oder und sogar vielleicht nur 3 Oder oder genau 3 Oder. Das heißt, davon das jetzt in irgendein anderes Problem abzubilden, ist dann schon nicht mehr so schwierig. Und wir werden auf keinen Fall diesen Beweis hier machen. So. Nächstes, was auch wieder von einer ähnlichen Bauart ist wie Rucksack, das Partitionsproblem. Sie haben also auch wieder hier eine Menge von Elementen A1 bis AN, sind ganze Zahlen. Und jetzt ist die Frage, kann man die in zwei Teilmengen unterteilen, zwei disjunkte Teilmengen, sodass die Summe der einen Elemente genau gleich die Summe der anderen Elemente ist. Also sprich, gibt es eine Indexmenge I, die Teilmenge der gesamten Indexmenge ist, sodass Sie, wenn Sie alle Elemente nehmen, die in I drin sind, kriegen Sie die gleiche Anzahl, kriegen Sie die gleiche Summe wie die Elemente, die nicht in I drin sind. Das heißt, Sie versuchen sozusagen eine balancierte Verteilung. Und das ist auch wieder so ein typisches Problem, was so nach Lastenverteilung klingt. Sie haben irgendwelche Sie haben eine Reihe von Prozessen und wollen die jetzt auf zwei Prozessoren, sagen wir mal, verteilen und wollen das aber möglichst gerecht machen, sodass Sie nicht einfach die erste Hälfte dem einen geben, und das könnten sehr Prozesse mit kurzer Laufzeit sein, und die andere Hälfte dem anderen, sondern Sie wollen es eben möglichst ausgeglichen auf die beiden Prozessoren verteilen. Und es stellt sich raus, das ist leider auch NP-vollständig, und das kann man dann wiederum mit Partition nachweisen. Das heißt, jetzt bleiben wir ganz im kombinatorischen Bereich und gehen gar nicht in Formeln oder sowas. Man kann eben das Rucksackproblem auf das Partitionsproblem reduzieren. Das heißt, ich kann das Rucksackproblem kann ich mit einer polynomiellen Abbildung auf das Partitionsproblem abbilden, sodass das Rucksackproblem Lösung hat, genau dann, wenn das Partitionsproblem Lösung hat. Und das möchte ich jetzt eher so beispielbasiert Ihnen nahebringen. Also wir nehmen an, wir haben so eine Instanz von Rucksack. Also wir haben unsere Elemente A1 bis AK und dann haben wir noch eine Kapazität B. Und das wollen wir jetzt abbilden auf ein Partitionsproblem. Und da definieren wir mal einfach, dass M ist die Summe der ganzen Elemente, die Sie hier zur Verfügung haben, A1 bis AK. Das M benutzen wir einfach als Abkürzung in dem Moment. Und wie sieht dann das Partitionsproblem aus, was wir daraus basteln? Das Partitionsproblem besteht ja einfach aus einer Reihe von Zahlen. Und die Reihe von Zahlen, die wir jetzt bauen, das ist diese Gesamtreihe hier. Das heißt, wir hängen einfach an das Rucksackproblem, an die Elemente in diesem Rucksackproblem, hängen wir noch zwei zusätzliche dran, nämlich M minus B plus 1 und B plus 1. Das ist also nur ein leicht erweitertes Problem, aber jetzt fragen wir eben nicht mehr nach der Rucksackfrage, ob die sich ob es da eine Teilmenge gibt, die Kapazität B hat, sondern jetzt fragen wir die Partitionsfrage, kann man diese Sequenz von K plus 2 Elementen, kann man die so unterteilen, dass die Summe der einen Teilmenge gleich die Summe der anderen Teilmenge ist. Und das geht, und das will ich mal beispielhaft Ihnen vorführen. Also nehmen wir an, wir hätten das Rucksackproblem, das hätte eben diese Elemente A1 bis A7 und die Kapazität des Rucksacks sei 38. Und wie kann ich das jetzt auf ein Partitionsproblem abbilden? Die Abbildung ist da oben schon gezeigt. Jetzt gucke ich mal einfach konkret mir an, wie das aussieht. Jetzt nehmen wir, also hier haben wir, ich gehe rückwärts, ich zeige Ihnen erstmal die Lösung für das Rucksackproblem und dann gucken wir, wie wir diese Lösung über das Partitionsproblem kriegen. Das heißt, das Rucksackproblem hat tatsächlich eine Lösung. Sie müssen nämlich diese Zahlen 7, 9, 7 und 15 zusammen addieren und dann kriegen Sie gerade 38, hoffe ich, 14 plus 9, 25, 23 plus 15 sind 38, ja, das funktioniert. Das ist also tatsächlich diese Elemente 7, 9, 7 und 15, diese Teilmenge, die kann man gerade aufsummieren zu 38. Das heißt eben, diese Rucksackindizes sind gerade diese 4 hier, 2, 4, 5 und 7. Und was mache ich daraus jetzt, welches Partitionsproblem mache ich daraus? Die beiden zusätzlichen Elemente hier und hier, das ist gerade 20 und 39. Das heißt, das Partitionsproblem ist jetzt dieses. Und ich habe rot eingefärbt die Elemente, die eine Lösung des Rucksackproblems waren. Also diese vier Zahlen hier. Und Jetzt ist die Frage, korrespondiert das auch zu einer Lösung des Partitionsproblems? Ja, und das tut es. Man muss nämlich tatsächlich nur die Lösung des Rucksackproblems nehmen und noch die 20 und dann kriegt man eine Lösung des Partitionsproblems. Wenn Sie das aufaddieren, hier, da kriegen Sie, das hatten wir oben gesehen, 38 plus 20 sind 58 und wenn man das hier alles aufaddiert, dann kriegen Sie auch 58. Und das mag jetzt wie Magie erscheinen, das ist aber kein Taschenspielertrick, sondern wir können es uns mal in der einen Richtung angucken, warum das so funktioniert. Gehen wir gerade mal zurück. Das ist also die Situation und jetzt will ich nur zeigen, dass es tatsächlich in der einen Richtung funktioniert. Das heißt, wenn ich eine Lösung des Rucksackproblems habe, dass ich dann auch eine Lösung von dem Partitionsproblem bekomme. Sei R Lösung von Rucksackproblem, also die Lösung hier von der linken Seite. Und dann ist die Behauptung, was ist eine Lösung des Partitionsproblems? Ich behaupte, die Lösung des Partitionsproblems ist, R vereinigt, ne? Vereinigt mit irgendwas ist Lösung des Partitionierungsproblems. R vereinigt mit was? Ja? Genau, K plus 1, das hier nämlich. Wenn Sie dieses Element noch dazu tun, dann haben Sie eine Lösung des Partitionsproblems. Wieso? Kann man nachrechnen. Also die Partitionierung ist ja jetzt auf der einen Seite die alles in R plus noch K plus 1, also M minus B plus 1. Das heißt, auf der einen Seite habe ich ich habe die Summe aller AI für I Element R und noch mein Element K plus 1, also mein Element M minus B plus 1. Und ich behaupte, das ist gerade M plus 1. Nämlich einfach per Definition sollte das so sein, weil Sie nämlich wissen, dass hier haben wir weil ich weiß, dass das hier ist ja gerade, die Summe ist ja gerade gleich B, weil die Summe eine Lösung des Rucksackproblems ist, also kommt da gerade B raus und wenn ich eben B plus M minus B plus 1 habe, kommt gerade M plus 1 raus. Und auf der anderen Seite, wenn ich alles aufsummiere, was nicht hier drin ist in dieser Indexmenge, dann kriege ich eben die Summe der AI, wobei, das funktioniert nicht ganz. Hier machen wir das, da habe ich ein bisschen mehr Platz. Zweitens kriege ich eben Summe der AI, wobei I kein Element R ist, plus dem weiteren Element, was nicht in der Indexmenge ist, das ist nämlich dieses B plus 1. Und jetzt können Sie nachrechnen, das ist nur noch gleich Punkt, 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 und dann kommt in einem weiteren Schritt M plus 1 auch raus. Das heißt, man kann es mit ganz simpler Arithmetik nachvollziehen, weil eben im Prinzip, ich möchte den Zwischenschritt nicht wirklich machen. Also es sind nur kleine Umrechnungen in dem Fall. In der anderen Richtung ist es ähnlich, vielleicht nicht ganz so intuitiv. Binpacking. Auch wieder so ein ähnliches Problem, dass Sie versuchen, gewisse Dinge in Container beschränkter Kapazität zu packen. Und hier nehmen wir an, wir haben eine Behältergröße B, und wir haben eine Anzahl von Behältern K, die haben alle die gleiche Größe, und nämlich diese Größe B, und dann haben wir diese Objekte A1 bis AN und die wollen wir jetzt so auf die Behälter verteilen, dass was ist, dass nämlich keiner der Behälter überläuft. Das heißt, das ist schon, sieht erstmal vielleicht ein bisschen einfacher aus, weil wir fordern nicht, dass die Behälter alle exakt gefüllt sein müssen, sondern wir fordern nur, dass keiner der Behälter überläuft. Das heißt, es kann eben auch viel weniger in dem Behälter drin sein, als der Kapazität hat, im Gegensatz zu dem Rucksackproblem, wo wir genau die Zahl haben wollten. Aber das hilft auch nicht, das wird dadurch nicht einfacher. Auch das ist NP vollständig. Und hier kann man wieder Partition darauf reduzieren. Das werden wir nicht im Einzelnen machen. Aber wir können es uns kurz mal angucken. Es ist gar nicht so schwierig, ich will nur nichts beweisen. Wenn wir ein Partitionsproblem haben, also wir haben diese Elemente A1 bis AN, wie können wir das in ein äquivalentes Bin-Packing-Problem umwandeln? Wenn ich Partition habe, dann will ich ja etwas in zwei Hälften zerteilen. Das heißt, ich habe hier das korrespondierende Bin-Packing-Problem. Da sage ich einfach, die Anzahl der Behälter K ist 2. Ich will also meine Menge in die beiden Behälter reinpacken und ich sage, dass die Kapazität der beiden Behälter ist gerade die Summe der Elemente, die ich reinpacken will, durch 2. Kurze Zwischenfrage, wieso kann ich jetzt eigentlich hier durch 2 dividieren? Könnte das nicht, jetzt müsste ich da nicht vielleicht runden oder so? Oder warum ist es unproblematisch, dadurch 2 zu dividieren? Ja. Ja, genau. Also das heißt, die Lösung ist sowieso nur möglich bei Geraden, bei einer geraden Anzahl. Das ist die Idee dabei. Und dann ist jetzt die Übersetzung, glaube ich, ziemlich einleuchtend. Das ist eben mein neues Problem. Ich will die Elemente A1 bis A1 auf 2 Behälter verteilen und beide Behälter sollen die gleiche Kapazität haben, nämlich gerade die Hälfte des Gesamtgewichts. Das heißt, das ist sogar eine sehr einfache Reduktion. Hamilton-Kreis allerdings, das haben wir schon ab und zu benutzt, aber wir haben es nicht NP vollständig bewiesen und werden wir auch nicht machen. Das finden Sie beim Schöning. Das ist schon eine etwas kompliziertere Konstruktion mit Schaltkreisen, also mit SAT-Formeln. Die Frage war da eben, gibt es in einem ungerichteten Graphen einen geschlossenen Pfad, der jeden Knoten genau einmal enthält? Und das ist NP vollständig, aber ohne Beweis hier. Und die Art des Beweises ist wieder ähnlich zu dem, was wir gesehen haben, aber einfach ein Stückchen länglicher als das, was wir bis jetzt gesehen haben. Traveling Salesman hatte ich noch gar nicht erwähnt, aber ist natürlich ein klassisches NP-vollständiges Problem. Und jetzt hier ist es eine Formulierung, wo wirklich eine Formulierung als Entscheidungsproblem gibt es oder gibt es nicht. Und wir haben jetzt eben gegeben eine Menge, das hatten wir sogar schon mal. Das ist jetzt nur noch eine Wiederholung, das war schon mal dran. Das war zur Erinnerung, das war eben eine N mal N Matrix von Entfernungen zwischen Orten und dann war die Frage, gibt es eben eine Rundreise, die die Kosten kleiner gleich K hat. Und die Reduktion hatten wir auch schon mal beschrieben, dass das NP vollständig ist, weil man Hamilton darauf reduzieren konnte mit einer Matrix, wo die Einträge entweder 1 oder 2 waren. Das möchte ich nicht nochmal im Detail machen. Färbbarkeit. Wir hatten 3 Färbbarkeit. Färbbarkeit im Allgemeinen ist eben der Graph plus noch die Zahl, wie färbbar der sein muss, das heißt, oder sein soll, mit wie viel Farben er so eingefärbt werden kann, dass keine zwei benachbarten Knoten die gleiche Farbe haben. Und man weiß es also, falls Sie kurz denken, reicht nicht 4 Farben, das ist nur für planare Graphen. Im Allgemeinen brauchen Sie unter Umständen eben mehr, und zwar beliebig viele Farben. Und auch das ist ein NP-vollständiges Problem für K größer gleich 3. Also für kleinere Zahlen für 1 insbesondere ist es nicht so schwierig. Und auch hier kann man wieder 3 KNF-Sat auf die, in die Spezialfall die Dreifärbbarkeit übertragen. Und Zweifärbbarkeit ist auch bereits in P, das ist vielleicht nicht so schnell zu sehen, aber auch hier ist wieder so, für kleine, relativ leichte Fragen geht es noch in Polynomialzeit, aber wenn das K zu groß wird, ab 3 geht es nicht mehr, also vermutlich nicht mehr. Und es gibt eben ein ganzes Buch solcher Probleme, das von Gary und Johnson geschrieben wurde, bereits schon 79, das heißt als knapp 10 Jahre nachdem diese Theorie der NP-Vollständigkeit aufkam. Und man könnte denken, dass das vielleicht längst uninteressant geworden ist, aber es ist einfach so reichhaltig an meistens irgendwie kombinatorischen Problemen und den Beweisen, dass die NP vollständig sind, dass also noch vor 15 Jahren ein bekannter Komplexitätstheoretiker eben schrieb, dass das Buch zu den wichtigsten Büchern oder dass das wichtigste Buch in seinem Bücherschrank ist. Ja, und damit sind wir fast am Ende der NP-Vollständigkeit und jetzt möchte ich noch ein, erst nochmal P und NP und wir wissen nicht, ob die beiden gleich sind, aber die starke Vermutung ist, dass die verschieden sind und dann hatte bereits Lattner 1975 gezeigt, wenn die beiden verschieden sind, dann sieht die Klasse der NP-schweren Probleme wie folgt aus. Und zwar haben sie oben die NP-vollständigen Probleme und unten haben sie die Polynomiellen und die fallen eben nicht zusammen, sondern die Polynomiellen sind nur ein Teil der NP-schweren Probleme. Und dann in der Mitte gibt es tatsächlich noch was, das nennt sich oft NP-Intermediate. Und es ist eine nicht leere Teilmenge von Problemen, die also weder NP-vollständig sind, noch NP sind. Das heißt, sie sind schwieriger zu lösen als polynomiell, aber sie sind nicht so schwierig, dass sie NP-vollständig werden. Und ich vermute, wenn man ein Problem hätte, dann hätte man auch diese PNP-Frage geklärt. Also das heißt, man hat kein Problem dingfest gemacht, was in dieser Zwischenklasse drin liegt, in NP-Intermediate, aber es gibt starke Vermutungen, was da ein Problem sein könnte, und zwar Graphisomorphie ist eine starke Vermutung, dass das ein Problem ist, was da drin liegt. Was ist Graphisomorphie? Das ist eben, Sie haben 2 Graphen gegeben, hier den und so, und dann haben sie noch einen zweiten gegeben. Das ist jetzt nicht sehr schwierig, weil ich mir kein Gutes ausgedacht habe. Und die beiden Graphen sind natürlich isomorph. Die brauchen sie hier nur zu drehen. Aber im Allgemeinen müssen sie eben diese Zuordnung finden. Und eine mögliche Zuordnung wäre natürlich, wenn ich das hier A, B, C, D nenne, dann wären die entsprechenden, wäre dann sowas wie A', B', C' und D'. Das heißt, das wäre die eine mögliche Korrespondenz. Und das ist eben eine 1:1 Zuordnung zwischen den Knoten, sodass 2 Knoten dieselben, wenn A mit B verbunden ist, dann muss eben auch der isomorphe Knoten von A mit dem isomorphen Knoten von B verbunden sein. Und da gibt es das ist quasi polynomiell, das Problem, das weiß man inzwischen, aber die genaue Komplexität hat man eben nicht festgemacht. Wobei es in der Praxis ist das Problem gelöst, also in dem Sinne, es gibt da sehr gute Programme, die solche Isomorphien ausrechnen können, die ja eben wirklich quasi in polynomieller Zeit laufen, aber es ist nicht ganz klar, was wirklich die Komplexität des Problems ist. Gut, also das ist vermutlich die richtige Sicht der Dinge, aber die Frage ist eben, was ist ein Beispiel für ein NP-Intermediate-Problem? Ja, und jetzt eben, was machen wir, wenn irgendwas NP vollständig ist? Und wir können natürlich mehr Prozessoren reinstecken, aber das hilft eben nur sehr, sehr wenig. Man kann es auf SAT reduzieren. Das hilft schon mehr, aber das hat auch seine Grenzen. Das können Sie nicht beliebig hochskalieren. Und dann gibt es eben etwas, was sich Approximationsalgorithmen nennt. Und da ist die Idee, dass wir Das bezieht sich jetzt nicht auf diese Ja-Nein-Fragen, sondern das bezieht sich auf Fragen, wo ich irgendwie ein Minimum oder ein Maximum berechnen will. Also zum Beispiel beim Traveling Salesman will ich halt einen Preis finden, der möglichst billig ist. Und es ist NP-vollständig, eben diesen billigsten Preis zu finden, aber mit den Approximationsalgorithmen kann ich in polynomieller Zeit einen Preis finden, der zumindest bis auf einen gewissen konstanten Faktor so gut ist wie die optimale Lösung. Und das ist eben das sind diese Approximationsalgorithmen. Und ich nenne einen De-Approximationsalgorithmus, weil D eine reelle Zahl ist. Und D ist der Faktor, um wie viel dieser Algorithmus schlechter ist als der optimale Algorithmus. Das heißt, der ist eben ein Algorithmus, der in polynomieller Zeit eine Lösung berechnet, und die Lösung sollte at most d times worse than the optimal solution sein. Typisches Beispiel ist 2. Das kommt sehr häufig vor, dass Sie Algorithmen sogar relativ schnell, relativ einfach Algorithmen finden, die eine Lösung Ihnen berechnen, die schlimmstenfalls 2-mal so lang ist oder 2-mal so schwer oder irgend sowas. Und es gibt aber eben auch noch bessere Approximationsalgorithmen, aber vielleicht gibt es auch in manchen Fällen keine besseren. Und deswegen möchte ich einfach so, um ein bisschen das Panorama der verschiedenen Möglichkeiten von Approximationsalgorithmen oder verschiedenen Ausprägungen Ihnen zu zeigen, gucken wir uns jetzt mal 3 verschiedene an und fangen an mit dem Traveling Salesman Problem. Und jetzt eben in der Optimierungsvariante, das heißt, uns auch noch ein bisschen vereinfacht, indem ich einen vollständigen, gewichteten, ungerichteten Graphen G habe, und die Gewichte sind natürliche Zahlen, und jetzt soll ich einen Kreis da drin finden, der alle Knoten besucht und der minimale Länge hat. Und wenn ich jetzt eben einen Zwei-Approximationsalgorithmus dafür habe, dann heißt das eben, der findet immer einen Kreis, der maximal doppelt so teuer ist wie der minimale Kreis. Und wir können die Dreiecksungleichung hier annehmen, die brauchen wir in dem Moment. Wir wissen, das heißt, wir wissen es nicht wirklich, weil wir uns bis jetzt nicht mit Optimierungsproblemen beschäftigt haben, sondern immer nur mit Entscheidungsproblemen, aber auch dieses Problem ist NP-vollständig, und wir werden uns jetzt gleich einen recht einfachen Zwei-Approximationsalgorithmus ansehen. Und es gibt auch einen 1,5-Approximationsalgorithmus, der ist aber komplizierter, den werden wir uns hier nicht ansehen. Und hier ein ganz lustiges Resultat: es gibt keinen 122. Approximationsalgorithmus. Also Sie sehen, das hier ist schon sehr, sehr nah an 1, diese Zahl. Das heißt, was die Leute versucht haben, sie haben eben gesehen, 2 kriegt man relativ schnell, kriegt man auch 1,5, ja, das ging dann auch. Und dann haben sie versucht, das immer weiter zu reduzieren. Und dann war umgedreht die Frage, kann man das beliebig reduzieren? Kann ich also einen Approximationsalgorithmus für das Traveling Salesman Problem bekommen, der beliebig genau an die optimale Lösung rankommen, und das ist eben hier die Grenze. Es gibt keinen, der eben diese schon relativ nah an 1 liegende Approximation erreicht. Und ich weiß nicht genau, wo zwischen 1,5 und diesem 1,0 sonst was der beste Algorithmus liegt. Aber das zeigt eben, für das Traveling Salesman Problem gibt es eine Grenze, wie gut man Dinge approximieren kann. Und das ist auch das Spannende daran, wenn man einfach nur die NP-Vollständigkeit betrachtet, und dann ist eben nur einfach die Frage, naja, alle Algorithmen sind da irgendwie äquivalent zueinander. Man kann die in polynomieller Zeit aufeinander reduzieren, und dann hat man das Gefühl, es besteht kein Unterschied zwischen Traveling Salesman und Rucksack oder sowas. Und jetzt bei den Approximationsalgorithmen wird sich aber herausstellen, doch, es gibt einen Unterschied. Manche Probleme sind einfach zu approximieren und auch beliebig gut zu approximieren und andere nicht. Also hier zum Beispiel wissen wir können das Optimum nicht beliebig nah approximieren in polynomieller Zeit. Und wie sieht jetzt so ein Zwei-Approximationsalgorithmus aus? Der macht Folgendes, der berechnet im ersten Schritt einen minimalen Spannbaum und im zweiten Schritt, und jetzt machen wir einfach mal einen ganz simplen minimalen Spannbaum, um das hier ein bisschen zu konkretisieren. Machen wir mal A, B, C und D. Das ist unser Spannbaum und der ist natürlich kein Kreis, zumindest ja, der ist kein Kreis, aber mit Hilfe des Spannbaumes werden wir jetzt eine Lösung für den Traveling Salesman berechnen, und zwar indem wir einfach ausgehend von diesem Startknoten hier C, nee, das soll ein A sein, von dem jetzt den Spannbaum entlanglaufen in einer tiefen Suche und die Knoten, die wir schon mal hatten, die überspringen wir. Das heißt, wir fangen hier an, gehen zum B, gehen zum C und ja, jetzt gehen wir im Prinzip, müssten wir wieder hochgehen zu dem B, aber das B hatten wir. Das heißt, das überspringen wir, das kommt nicht in unsere, wir suchen ja einen Kreis. Das heißt, in den Kreis kommt es nicht wirklich rein. Ich zeichne es trotzdem mal ein und dann gehen wir zu D und dann gehen wir zu B und zu A. Das heißt, wenn ich das jetzt als Folge von Knoten hinschreibe, dann hätte ich eben A, B, C, B, D, A, aber die doppelt besuchten, die will ich nicht wieder haben. Das heißt, das B hier streiche ich raus und stattdessen gehe ich eben direkt von C nach D. Und da wir annehmen, dass das vollständig ist, gibt es halt auch so eine Verbindung. Und dann von D nach B, das haben wir auch schon gehabt, das B, das heißt da habe ich das B vergessen. Hier müsste eigentlich noch ein B mit A, B, C, B, D. Jetzt müssten wir da zurück zu B. Hier hat ein B gefehlt. Und das streichen wir aber raus, weil wir es schon mal hatten. Das heißt, wir gehen jetzt auch direkt von D nach A. Und damit haben wir unseren Kreis eben A, B, C, D, A. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, mit Hilfe des Spannbaums einen Kreis zu finden in dem Graphen. Und wir sehen auch, warum die Dreiecksungleichung da eine Rolle spielt, ohne genau darauf einzugehen. Wir haben ja jetzt diesen Teil, nämlich BC und BD, ersetzt durch diesen Schritt CB. Und das hat offensichtlich was mit der Dreiecksungleichung zu tun. Und dass das in polynomieller Zeit funktioniert, ist ziemlich klar, weil der Spannbaum ist n log n zum Beispiel, das heißt auf jeden Fall n Quadrat funktioniert und die Tiefensuche von einem Baum ist durch einen Baum, Baum in Tiefensuche zu durchlaufen, das ist auch wieder was Lineares, das heißt das Ganze ist polynomiell. Und wieso ist es eine Zwei-Approximation, also warum ist es im schlimmsten Fall zweimal so schlecht wie der optimale, die minimale Rundreise? Ich skizziere das nur. Das erste ist, dass die Kosten des Spannbaumes sind sicher kleiner gleich die Kosten des minimalen Zykluses, weil der
weil Sie ja ein Minimum Spanning Tree haben. T ist ja nicht irgendein Baum, sondern ist ja der Baum mit den minimalen Kosten. Und der muss aber kein Kreis sein. Das heißt also, Sie haben praktisch ein Problem gelöst mit weniger Constraints. Einfach einen Baum, der alle Knoten verbindet, aber mit den günstigsten Kosten. Das konnten Sie eben in polynomialer Zeit tun. Wohingegen, wenn Sie einen Kreis suchen mit den minimalen Kosten, dann haben Sie ja noch ein zusätzliches Problem, es muss ein Kreis sein. Und der Spannbaum ist eben normalerweise kein Kreis. Und damit kriegen wir das. Und dann stellt sich raus, dass jedes Mal, wenn ich
ich hatte ja so Situationen, da habe ich gesagt, hier war so eine Situation, hier, 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 und dann gehe ich einmal von hier nach hier, und dann gehe ich aber nicht wieder zurück, sondern ich gehe jetzt hier rüber. Und dann kann es eben sein, dass die Kosten an dieser Stelle sich maximal verdoppeln, und daher kriege ich dann gerade diese zwei Approximationen raus. Ja, das ist also ein Beispiel für einen Approximationsalgorithmus, der eine fixe Approximationsqualität hat. Und wir wissen aber, es gibt noch bessere. Und wir wissen auch, es gibt aber nicht beliebig gute. Wir kommen ans Optimum nicht beliebig nah ran. Knapsack oder Rucksack, das ist also die Korrespondenz zu dem deutschen Rucksack. Was haben wir da? Da haben wir ein Gewicht W, auch wieder die Kapazität Ihres Rucksacks. Und jetzt haben wir N Elemente, aber die Elemente haben nicht einfach nur Gewichte, sondern die haben auch noch Werte. Das heißt, die haben Weights, Gewichte W1 bis WN, und sie haben Values V1 bis VN. Und jetzt möchte ich gerne etwas optimieren, und zwar, ich möchte eine Teilmenge dieser Dinge nehmen, sodass, wenn ich die Gewichte aufsummiere, ich unterhalb dieser oberen Schranke bleibe. Das heißt, da denkt man am besten, wenn man jetzt an einen Rucksack denkt, denkt man am besten nicht an Gewicht, sondern Volumen. Ihr Rucksack hat eben ein maximales Volumen, und da das dürfen Sie maximal füllen. Das heißt, wir haben jetzt eben hier auch kleiner gleich. Und jetzt wollen Sie aber nicht eine beliebige Füllung, sondern Sie wollen eine Befüllung Ihres Rucksacks, wo der Wert der Gegenstände maximal ist. Das heißt, das Problem ist jetzt ein leicht anderes als vorher, wo wir nur genau die Rucksackkapazitätsgrenze treffen wollten und die Dinge einfach nur Gewicht haben und nicht noch Wert. Und hier ist eben die Vorstellung, jetzt gibt es da Dinge, die vielleicht sehr viel wiegen, aber nur einen geringen Wert hat. Die sind wahrscheinlich nicht so gut, die in den Rucksack zu packen. Aber dann gibt es andere Dinge, die nur ein geringes Gewicht haben, aber einen großen Wert haben. Die sollte man wahrscheinlich eher in den Rucksack packen. Und diese Überlegung führt dann auch sofort zu einem Approximationsalgorithmus. Und zwar ordne ich einfach die Elemente ihres Wertes nach, sondern ihres relativen Wertes nach, indem ich immer bilde, der Wert dividiert durch das Gewicht, und das, was da als Größtes rauskommt, das ist das Wertvollste, das relativ Wertvollste, weil es eben möglichst viel Wert in pro Gewichtseinheit reinpackt. Und jetzt nehmen Sie einfach diese Liste und packen dann Ihren Rucksack voll in der Ordnung, in der absteigende Ordnung. Also zuerst das relativ Wertvollste und dann das zweitwertvollste und so weiter. Und jetzt stellt sich raus, das ist kein sonderlich guter Algorithmus, obwohl man erstmal intuitiv denkt, das ist doch ganz vernünftig. Und das ist optimal, aber nur für etwas, das nennt sich Fractional Knapsack. Das ist also etwas, wo Sie die Dinge auch noch jetzt zerhacken können. Hier haben wir aber angenommen, dass jedes einzelne Element eine Einheit bildet, und Sie können jetzt nicht einen Teil davon in Ihren Rucksack reinpacken, weil einfach, was weiß ich, was das ist. Das ist irgendwas, was Sie nicht einfach zersägen können. Und dafür ist es, wenn Sie es zersägen könnten, jedes einzelne, dann wäre es optimal. Aber wenn Sie es nicht können, dann sehen wir, dass es ganz schlecht ist. Und zwar nehmen wir jetzt folgendes Beispiel. Das ist unser erstes Element und das ist unser zweites Element. Das erste Element, wenn Sie da den Wert durch das Gewicht teilen, dann dieses 001 soll einfach andeuten, das kann beliebig nah an 1 rangehen. Das heißt, das hier ist schon vom relativen Wert her sehr nah an 1, aber ein bisschen schlechter als 1. Das zweite ist genau 1, W durch W. Das heißt, Sie würden hier jetzt zuerst das V1 reinpacken. Das heißt, Sie hätten eben jetzt hier V1 dividiert durch W1 wäre größer als V2 dividiert durch W2, und damit würden Sie in Ihrem Rucksack entscheiden, ich packe zuerst mal das Element 1 rein, aber dann, wenn Ihr Rucksack selbst die Kapazitätsgrenze W hat, das ist ja das, was wir hier benutzt haben, dieses W, dann haben Sie, ist der Rucksack schon voll, nachdem Sie dieses eine Element reingepackt haben. Und das eine Element hat aber sehr wenig gewogen. Im Verglichen mit dem W, was vielleicht sehr groß sein kann, haben Sie nur jetzt eine Einheit reingetan und trotzdem ist der Rucksack schon voll, in dem Sinne, dass Sie das zweite nämlich nicht mehr reinpacken können, weil das wiegt ja W. Das heißt, da hätten Sie W plus 1 im Rucksack und das geht nicht. Und jetzt sehen Sie auch, dass die Approximation ganz, ganz schlecht ist. Sie hätten nämlich stattdessen, hätten Sie das Element 2 reinpacken können, dann wären Sie, hätten Sie sehr viel drin gehabt vom Wert her, nämlich W. Stattdessen haben Sie sehr wenig vom Wert her, nämlich etwas, was nahe bei 1 liegt. Das heißt, es ist beliebig schlecht sogar, die Approximation. Das heißt, es ist ein Algorithmus, nicht der, der nicht beliebig nah an das Resultat kommt, sondern der beliebig schlechte, beliebig weit weg vom Resultat ist. Jetzt kann man den aber leicht modifizieren und das ist wirklich verblüffend. Sie machen zwei Dinge, das ist der modifizierte Greedy-Algorithmus. Der macht erstmal, berechnet er die Lösung wie auf der vorherigen Folie, die, wissen wir, beliebig schlecht sein kann. Und dann macht er noch Folgendes als zweites, nimmt er einfach noch eine Lösung, da packt er das rein, was den maximalen Wert hat. Und dann sagt er, jetzt nehmen wir doch einfach das, was den besseren Wert hat. Und wenn man jetzt auf das Beispiel auf der vorherigen Folie geht, dann würde man genau an der Stelle sehen, ah ja, das, was der Greedy-Algorithmus gemacht hat, ist nicht so toll. Und der andere, wenn ich einfach nur das mit dem höchsten Wert genommen hätte, dann wäre es besser gewesen, dann mache ich das. Und verblüffenderweise stellt sich heraus, dass das eine Zwei-Approximation ist. Ich sehe das nicht, aber wenn man das hier alles sich durchliest, dann folgt das daraus. Das werden wir aber nicht machen. Das soll wirklich hier nur so ein Überblick, ein einführender Überblick sein in diese Idee von Approximationsalgorithmen. Und jetzt kommt noch was ganz Verblüffendes raus, nämlich dass man das Rucksackproblem beliebig gut approximieren kann. Und das nennt sich Polynomial Time Approximation Scheme. Das heißt, jede Approximationsfaktor ist möglich. Sie können beliebig nah an 1 reinkommen. Und der Algorithmus selbst ist etwas verblüffend einfach auch wieder. Idee, man macht erst für einen Teil der Lösung macht man Brute Force. Das ist aber nur eine Lösung von einem Fragment von dem eigentlichen Problem und das Upgrade auf das gesamte Problem, das macht man dann mit dem Greedy-Algorithmus. Und wie funktioniert das? Also jetzt gegeben irgendeine fixe Konstante K, die Konstante, je größer die ist, desto mehr Arbeit muss ich reinstecken, aber immer noch polynomielle Arbeit, aber desto besser wird auch die Approximation. Und was ich jetzt mache, ich fange an, for all possible subsets of objects that have up to k objects. Man nimmt also alle Teilmengen von Objekten bis zur maximal der Größe k und rechnet dann einfach aus für jede von denen, man nimmt die einfach alle und macht dann darauf noch den Greedy-Algorithmus. Das heißt, den Rest der Elemente, man hat ja jetzt nur K-Elemente reingepackt von den potenziell viel mehr Elementen und das Auffüllen dieser K-Teilmengen, das macht man dann mit dem Greedy-Algorithmus. Und dann nimmt man einfach von diesen sehr vielen Teilmengen, die man hat. Man hat jetzt alle k-elementigen Teilmengen, aber k ist eine Konstante. Das heißt, das ist einmal fixiert worden. Und dann nehme ich einfach da das Profitabelste, den wertvollsten. Und dann stellt sich raus, dass die Laufzeit ist tatsächlich polynomiell. Da steht das K zwar im Exponenten, aber das macht ja nichts. Das K ist eine fixe Größe. Sie haben sich einmal entschlossen, ich will eine 3 mit 3 approximieren. Dann haben Sie eben halt irgendwas mit, in dem Fall K plus 1, also mit 4 im Exponenten, aber das ist noch polynomiell. Und Sie haben eine 1 plus 1 durch K Approximation. Das ist auch wieder nicht einfach zu sehen, aber das heißt, je mehr Sie das K wachsen lassen, desto aufwendiger wird es, weil das K im im Exponenten steht, aber desto besser wird auch ihre Approximation, weil das K hier im Nenner steht. Das heißt, Sie können das Naps, das Rucksackproblem beliebig gut approximieren, aber auch mit immer steigendem Aufwand, den Sie haben. Gut, das war eine sehr knappe, kurze Einführung in dieses sehr spannende Gebiet der Approximationsalgorithmen, einfach um Ihnen zu sagen, das hört nicht einfach bei NP-Vollständigkeit auf, und wenn wir wissen, dass irgendwas NP-vollständig ist, dann können wir nur noch uns erschießen oder es auf satt reduzieren, sondern es gibt noch weitere ganz spannende Techniken, die für Optimierungsprobleme sehr relevant sind. Gibt es zu dem Problem, diesem Approximationsthema noch Fragen? Dann verlassen wir das, glaube ich jedenfalls. Genau, und das ist etwas, was dann erst in der letzten Woche kommt. Und was ich jetzt mache, ist etwas, was eigentlich in den Themenkreis berechenbare Funktionen, While, Berechenbarkeit und sowas und Turing-Maschinen gehört, habe ich dort rausgelassen aus dem Grunde, weil ich nicht sicher war, ob ich sonst mit der NP-Vollständigkeit irgendwie zu sehr ans Ende des Semesters komme, und manchmal fällt die hinten runter und das möchte ich nicht. Deswegen habe ich die jetzt erstmal garantiert gemacht, und jetzt kommen wir nochmal zurück zu diesem Themenkreis der berechenbaren Funktionen und gucken uns jetzt eine andere Art der Programmiersprache an. Jetzt müsste ich, ja, das ging sogar. Sind wir da? Achso, ich will aber, nee, ich dachte, ich kann einfach draufklicken. Das geht. Genau. Hier können wir schon. Turing-Maschinen, Go-To-Programme, jetzt sind wir schon ganz nah dran. Loop-Berechenbarkeit. Ich führe jetzt erstmal, es geht im Prinzip um zwei Dinge jetzt in den nächsten zwei Doppelstunden. Einerseits eine Teilsprache der While-berechenbaren, die sogenannte Loop-berechenbaren Funktion. Das ist im Prinzip, wenn wir statt While-Schleifen nur noch For-Schleifen erlauben, was lässt sich dann noch berechnen? Und parallel dazu werden wir als Komplement zu den imperativen Programmiersprachen auch eine sehr simple funktionale Programmiersprache betrachten und werden die Korrespondenz kennenlernen zwischen Teilsprachen, also erstens der Gesamtsprache und der Teilsprache der Loop-Berechenbaren und auf der anderen Seite der primitiv-rekursiven Funktionen. Jetzt also erstmal die Loop-Berechenbaren, das geht sehr schnell. Was sind Loop-Programme? Das sind Programme, in denen statt While-Schleifen nur noch sogenannte Loop-Schleifen drin vorkommen, und die haben eben diese Syntax Loop X Do P. Und was soll das sein? Das ist eine Schleife, wo ich am Anfang einmal den Wert der Variablen X auslese und dann die Schleife so oft durchführe, wie er mir X am Anfang es vorgegeben hat. Also führe das P genau n mal aus, wobei n der Anfangswert von x ist. Und die Zuweisung von x in p ändern daran nichts, es wird einfach am Anfang mal festgelegt, was der Wert ist. Und hier so ein Beispiel, loop x0 do x1 ergibt sich zu x1 plus x1. Das heißt, Sie addieren zu x1 so oft die 1 dazu, wie x0 Ihnen diktiert. Das heißt, im Endeffekt simuliert es einfach die Zuweisung x1 ergibt sich zu x1 plus x0. Und dann nenne ich etwas loop-berechenbar, das ist jetzt wieder absolute Standarddefinition, wenn es eben ein Loop-Programm gibt, das für alle Eingaben Folgendes passiert, wenn das Programm gestartet mit diesen Eingaben N1 bis NK in den Registern X1 bis XK und 0 in den anderen Variablen, wenn das terminiert und es muss gerade den Wert F von N1 bis NK in X0 haben, wobei F eben diese loop-berechenbare Funktion ist. Das heißt, es muss halt eben ein Programm geben, was sich genauso verhält, ein Loop-Programm geben, was sich genauso verhält wie diese Funktion. Und erste nicht verblüffende Betrachtung, alle loop-berechenbaren Funktionen sind total. Warum? Weil sie natürlich sie müssen durch ein Loop-Programm simuliert werden und die Loop-Programme sind, die terminieren überall, weil sie ja von vornherein wissen, wie oft die Schleife ausgeführt wird. Ja, Beweis mit Induktion über die Syntax der Loop-Programme. Und jetzt ist die umgekehrte Frage natürlich, also wir wissen, alles, was mit Loop berechenbar ist, sind totale Funktionen, weil eben die Schleifen immer terminieren, im Gegensatz zur While-Schleife. Umgedrehte Frage, kann man alles, was eine totale Funktion ist, also was überall definiert ist, das ist die Blöde. Sind alle totalen berechenbaren Funktionen loop-berechenbar? Also alle totalen Funktionen, obwohl selbst das ist nicht offensichtlich, was die Antwort darauf ist. Aber das ist ziemlich klar, dass das die Antwort falsch ist. Aber sind alle totalen berechenbaren Funktionen durch Loop berechenbar? Das ist eine durchaus nicht triviale Frage und es wird sich eben rausstellen, nein, das ist nicht so. Man kann eben auch Funktionen, die zwar überall definiert sind und berechenbar sind mit einem While-Programm, die aber nicht mit einem Loop-Programm berechenbar sind. Und das sind äußerst komplexe Funktionen und zwar komplex im Sinne dessen, was sie berechnen. Die berechnen sehr große Ergebnisse und das muss auch so sein. Und wir wissen natürlich in die eine Richtung, dass die While-Schleifen auch Loop-Schleifen simulieren können. Das weiß jeder Programmierer. Aber Loop-Schleifen können While-Schleifen im Allgemeinen nicht simulieren, weil ja die While-Schleifen nicht terminieren müssen. Die Loop-Schleifen müssen aber terminieren. Gut, also das ist jetzt einfach mal diese eine Teilsprache, wo alles terminiert, weil eben die Schleifen von vornherein mit einer fixierten Anzahl von Durchläufen gestartet werden. Und das hier ist eine der Fragen, die wir dann gegen Ende klären werden. Und jetzt kommt auf der anderen Seite kommen die rekursiven Funktionen, in dem Fall erstmal die primitiv-rekursiven Funktionen. Und was haben wir da für ein Bild vor Augen? Wir haben eben diese beiden Klassen von Programmiersprachen. Auf der einen Seite die imperativen Programmiersprachen, etwa wie C oder Java als reale Programmiersprachen, oder auch die Turing-Maschinen oder das While und das Go-To. Das sind eben die abstrakten Varianten unseres imperativen Programmierparadigmas. Und dann haben wir auf der funktionalen Seite Programmiersprachen wie OCaml und Haskell und Lisp als reale Programmiersprachen und dann als Gegenstück auf unserer Modellwelt haben wir die sogenannten mührekursiven Funktionen. Was das genau ist, werden wir noch sehen. Und dann haben wir Teilklassen, nämlich hier unten, hier links haben wir die loop-berechenbaren Funktionen als Teilklasse der while-berechenbaren, wo man eben die Schleifen einschränkt. Und hier haben wir auch wieder sowas, dass man im Allgemeinen etwas wie mührekursiv einführt und aber wir werden jetzt beginnen mit dem Gegenstück zu dem Loop-berechenbar auf der funktionalen Seite, was sich primitiv-rekursiv nennt. Das heißt, in beiden Fällen ist in der Programmiersprache ist das Hauptkonstrukt, mit dem man eben iteriert, die Schleife auf der einen Seite, die Rekursion auf der anderen Seite ist eingeschränkt. Wir haben auf der rechten Seite eben nur ein eingeschränktes Rekursionsschema und es wird sich herausstellen, dass es auch mit diesem eingeschränkten Rekursionsschema ist nicht alles berechenbar, was selbst alles Berechenbare Totale ist damit nicht berechenbar. Und das wird sich dann übertragen, es wird sich eben herausstellen, die beiden korrespondieren zueinander. Und deswegen kann man mit Loop auch nicht alles berechnen, was total und berechenbar ist. Und wir betrachten jetzt also als ob die Bedeutung der Programme, die wir schreiben, werden Funktionen sein auf natürlichen Zahlen, das heißt Funktionen, die einen K-Tupel von natürlichen Zahlen nehmen und eine natürliche Zahl zurückgeben, und Funktionen mit Nullparametern, die identifizieren wir einfach mit Zahlen selbst, und statt eben irgendeine konstante Funktion mit Klammer auf Klammer zu aufzurufen, schreiben wir einfach nur die Konstante. Das ist eine rein notationelle Konvention. Und jetzt kommen die sogenannten primitiv-rekursiven Funktionen. Und erstmal von der Grundidee, was sind das für Funktionen? Wir fangen mit einer fixen Menge von Basisfunktionen an, die wir einmal festlegen. Zum Beispiel die Nachfolgerfunktion, die Plus-1-Funktion. Das ist wird eine der Basisfunktionen sein. Und dann haben wir Funktionskomposition. Das heißt, wenn ich zwei Funktionen habe, dann kann ich die auch ineinander einsetzen. Das heißt, wenn ich weiß, dass g primitiv rekursiv ist und h primitiv rekursiv ist, kann man die eben zusammenbauen, und dann ist auch das Ergebnis wieder primitiv rekursiv. Und als drittes kommt eben das Schema der primitiven Rekursion. Bis jetzt haben wir noch keine Rekursion, haben wir nur Basisfunktionen und Kompositionen von Dingen. Und jetzt die Rekursion ist von der Bauart, dass ich einen Basisfall habe und sagen muss, was macht die Funktion mit Argument 0, und einen Rekursionsfall, da muss ich sage ich, was macht die Funktion an der Stelle n plus 1 und darf auf der rechten Seite die Funktion rekursiv an genau einer Stelle aufrufen, nämlich n. Deswegen primitive Rekursion, weil es eben dieses sehr primitive Rekursionsschema ist, wo ich jeweils nur einen Schritt zurück machen kann in meiner Rekursion. Ja. Oh, das liegt wohl an der Tafel. Danke. Jetzt muss ich hier den richtigen Dreh finden. Hui. So, ich hoffe, das war jetzt nicht häufiger der Fall. Gut. Das sind die drei Bestandteile, Arten, wie man neue Funktionen in dieser Klasse der primitiv-rekursiven Funktionen definieren kann. Und jetzt wird es nochmal etwas präziser, nicht nur einfach zum Beispiel, sondern ganz genau. Und wir fangen an mit der konstanten Funktion der Null. Wir haben die Nachfolgerfunktion, die also nennt sich S und hat eben die Definition S von n ist gerade n plus 1. Das heißt nicht, dass wir jetzt plus überall frei für nutzen dürfen. Das ist jetzt nur meine Methode gewesen, um diese Nachfolgerfunktionen in verständlicher Weise hinzuschreiben. Aber im Prinzip ist die Nachfolgerfunktion einfach ein Primitivum und hat keine Definition, sondern wir wissen alle, was sie tut. Und die Erklärung dessen ist eben das plus 1. Das heißt aber eben nicht, dass Plus jetzt auch ein Teil ihres Vokabulars ist. Das habe ich mir nur hier erlaubt, um diese Nachfolgerfunktion zu definieren. Und dann haben wir noch was erstmal sehr kurios aussieht und was wir auch ziemlich bald wieder loswerden. Das sind Projektionsfunktionen, die aus Tupeln einzelne Komponenten rausholen. Das heißt, Pi wie Projektion mit einem Exponenten k und einem Index i bedeutet eben, dass man aus einem k-Tupel die i-te Komponente rausholt. Das ist genau hier die Definition. Sie wenden das auf das Pi hoch k, wenden Sie auf ein k-Tupel an, und das wird gerade die i-te Komponente aus dem k-Tupel rausholen. Und jetzt kommen die Bausteine, mit denen man aus den gegebenen Basisfunktionen neue Funktionen bauen kann. Und das erste Schema ist das Kompositionsschema, wo Sie bereits eine Funktion g und eine Funktion h1 bis hk haben und können dann eine neue Funktion definieren. Und ich benutze jetzt diese Notation x mit dem Strich drüber, und das soll heißen, dass x ist ein Vektor, ist ein n-Tupel, wobei mich nicht interessiert genau, wie viele Komponenten das jetzt hat. Das heißt, das ist irgendwie von der Form eben x1... bis zu irgendeinem xn, und das n ist irrelevant. Und die Definition von dem F mit Hilfe des Gs und des Hs sieht eben jetzt so aus, dass sie die Hilfsfunktion H1 bis HK auf dieselbe Argumentfolge wie das F anwenden, also diesen Vektor X. Und dann diese K-Ergebnisse sind ja jetzt wieder ein Tupel und jetzt wenden Sie das G auf dieses Tupel an. Das heißt natürlich, dass Ihre, steht das jetzt da? Ja, das heißt, damit das überhaupt zusammenpasst, also ja, richtig, hier habe ich es ja geschrieben, das x ist eben ein n-Tupel, das f muss demnach eine Funktion von f hoch n hoch n sein, das g ist eine Funktion offensichtlich von einem k-Tupel, wenn ich hier h1 bis hk habe, und die hi, die einzelnen Hilfsfunktionen, die müssen natürlich auch wiederum n-Tupel nehmen, weil ich in die ja das gleiche x reinstecke. Das heißt, das ist jetzt implizit durch das, dass ich sowas hinschreibe, ergibt sich implizit, welche Stelligkeiten die einzelnen Funktionen haben müssen. Und das ist eben ein sehr, ja, sehr primitives Schema, wie ich Funktionen komponieren kann. Ich eben, kann eben jetzt auf der rechten Seite nicht eine beliebige Ballung von Funktionen haben, die alle irgendwie ineinander gesteckt sind, sondern ich kann wirklich nur so zwei Schichten, eine Funktion g und darunter eine Liste von Funktionen h1 bis hk haben. Wir werden dann spätestens in der nächsten Stunde uns dieses etwas sehr engen Korsetts entledigen und werden mehr erlauben, aber man muss erstmal damit anfangen. Und wie sieht jetzt die primitive Rekursion aus? Also es ist auch wieder ein Schema, mit der Sie aus alten Funktionen neue definieren, und die Funktion f, die hat im ersten Argument, das ist das Argument, über das die Rekursion läuft, das erste Argument, wenn das 0 ist, dann soll ein fixes Ergebnis rauskommen, fix in dem Sinne, dass es jetzt nur noch von den Restparametern abhängt. Das heißt, die Funktion f hat nicht nur diesen einen Parameter, über den die Rekursion läuft, sondern die kann auch noch viel mehr Parameter haben, und die stecke ich dann in eine Funktion g rein. Und deswegen sage ich auch, das Schema der primitiven Rekursion erzeugt aus G und H, das heißt G und H müssen bereits existieren, und die benutze ich jetzt, um mein F zu definieren. Und habe eben einerseits die Basisgleichung hier, wenn das erste Argument 0 wird, dann wende bitte G auf die restlichen Argumente an. Und wenn das erste Argument noch nicht 0 ist, wenn da also M plus 1 steht, was mache ich dann? Dann rufe ich erstmal die Funktion mit einem reduzierten Argument auf, mit f von m und den gleichen anderen Argumenten x, und dann kann ich die zweite Funktion, die ich hier reingebe, neben dem g eben auch das h, die kann ich jetzt anwenden auf sowohl dieses Ergebnis auf der vorherigen Stufe als auch das m als auch die Variablen x. Das ist also das Schema hier, dass wir in jedem Rekursionsschritt dürfen wir das Ergebnis der vorherigen Rekursionsstufe noch verwursten mit einer Funktion h, die aber nicht nur das Ergebnis aus der vorherigen Stufe nimmt, sondern das darf auch noch, h darf auch noch die Stufennummer, also das m, kriegen und diese restlichen Parameter x. Und das ist damit haben wir die primitiv-rekursiven Funktionen definiert, mit diesem Rekursionsschema zusammen mit den Basisfunktionen und diesem Kompositionsschema. Und die Arität, die Stelligkeit der verschiedenen Funktionen, die ergibt sich jetzt ziemlich schnell. Frage zu diesem Schema der Komposition oder der Rekursion. Warum macht man das so primitiv? Das macht man deswegen so primitiv, weil wir nachher über die Klasse der so gebauten Funktionen irgendwas beweisen will, und damit muss ich das per Induktion über diese Konstruktionsprinzipien beweisen. Und je komplizierter diese Konstruktionsprinzipien sind, desto komplizierter wird mein Beweis. Das heißt, ich will hier möglichst simple Konstruktionsprinzipien haben, um nachher meine Beweise einfach zu halten. Wir werden dann nicht wirklich zeigen, aber zumindest sagen, dass diese Konstruktionsprinzipien aufgeweicht werden, ohne dass man aus der Klasse rauskommt. Dass man also weiterhin die gleiche Klasse von Funktionen erzeugt, aber liberaler sein kann in dem, wie man es hinschreibt. Aber die Grunddefinition ist eben die, die wir jetzt hier gesehen haben. Und jetzt sollten wir mal erstmal die Menge der primitiv-rekursiv-Funktionen, das ist eben die induktiv definierte Teilmenge aller Funktionen von nk nach n. Und es sind eben die Basisfunktionen, die sind primitiv-rekursiv. Wenn g und die hi primitiv-rekursiv sind, dann ist es auch die Komposition. Das heißt, wenn ich hier dieses Schema anwende, um eine neue Funktion f zu definieren, dann ist die per Konstruktion auch primitiv-rekursiv. Und genauso mit der primitiven Rekursion, wenn Sie eben zwei Funktionen g und h haben, die bereits mit diesem Schema als primitiv-rekursiv definiert sind, dann dürfen Sie dieses Schema benutzen, um das f als primitiv-rekursiv zu definieren. Und jetzt sieht man, ist nicht schwierig zu sehen, dass jede primitiv-rekursive Funktion total ist. Wieso? Naja, die 0 ist total, die liefert immer den Wert 0. Die Nachfolgefunktion, die ist auch auf jedem Argument definiert. Die Projektion, ist auch total. Da passiert nichts Nicht-Terminierendes. Wenn Sie totale Funktionen g und h1 bis hk haben und die so komponieren, kriegen Sie wieder was Totales raus. Und dann bleibt das Einzige, warum ist das hier eine totale Funktion? Naja, weil natürlich Sie starten mit irgendeinem Wert für den ersten Parameter und dann in jedem Rekursionsschritt steigen Sie halt 1 ab und irgendwann kommen Sie zur 0. Dann ist die Rekursion zu Ende. Das heißt, jede primitiv-rekursive Funktion ist total. Formal sind Induktionen über den Aufbau. Hier wird genau beschrieben, wie die primitiv-rekursiven Funktionen erzeugt werden. Sie müssen also für jeden dieser Erzeugungsschritte nachweisen, dass er aus totalen Funktionen wieder totale Funktionen macht. Aber es ist eben, außer in dem letzten Teil hier, ist es völlig offensichtlich. Jetzt aber mal ein paar Beispiele, wie man tatsächlich primitiv-rekursive Funktionen hinschreibt. Erstmal alle Konstanten, also alle numerischen Konstanten 1, 2, 3 und so weiter, sind primitiv-rekursiv. Warum? Weil ich die hinschreiben kann, in dieser Form definieren. 1 ist gerade der Nachfolger von 0. Das heißt, das ist jetzt genau dieses Kompositionsschema. Ich habe außen eine einzelne Funktion, das ist die Nachfolgerfunktion, und innen drin habe ich jetzt ein Tupel von Funktionen. Das Tupel von Funktionen besteht aber nur aus einer einzigen Funktion, nämlich die Funktion, die die Null zurückliefert. Das ist also ein Spezialfall dieses Schemas hier. Das ist das Schema, was ich benutze. G war meine Nachfolgerfunktion und H1 bis HK ist gerade die Nullfunktion. Und jetzt ist das aber, glaube ich, habe ich jetzt hier schon das nicht hundertprozentig sauber gemacht. Doch, ich habe es hundertprozentig sauber gemacht, weil das ist meine Nachfolgerfunktion, das H1 und K ist eben nur 1. Wir haben also nur der Rest fällt weg. Wir haben nur diese H1. Das ist die Nullfunktion und die wird angewandt auf die Parameter, die ich auf der linken Seite habe. Aber hier definiere ich jetzt gerade meine 1. Die 1 nimmt gar keine Parameter. Das heißt, das passt, weil meine 0 auch keine Parameter nimmt. Diese x, in dem Spezialfall ist eben dieses x. Also in Wirklichkeit würde da das leere Tupel stehen und hier auch wieder 0 angewandt aufs leere Tupel und dann hier die Successor-Funktion. Aber diese leeren Tupel haben wir uns gespart und deswegen steht da eben nur 1 ist gleich Successor von 0, 2 ist Successor von 1. Das sind also alles Definitionen, die diesem Kompositionsschema entsprechen. Addition ist primitiv-rekursiv. Addition können Sie nicht einfach als Komposition von zwei Funktionen schreiben. Jetzt brauchen wir wirklich Rekursion. Und das sieht jetzt erstmal etwas erschreckend aus. Ich habe also, fangen wir an hier, eine Hilfsfunktion, die nimmt drei Parameter, r, x und y. Und was macht die? Die wendet darauf diese Projektionsfunktion an. Was ist das? Das ist die Projektionsfunktion, die nimmt ein Triple und projiziert das auf die erste Komponente. Das heißt, das ist eben, im Prinzip wird hier einfach das R rausprojiziert und das R wird, darauf wird noch die Nachfolgerfunktion angewandt. Das ist jetzt wieder genau ganz sauber nach dem Schema der Komposition von der Funktion f außen und innen nur eine einzelne Funktion, dieses π3,1. Das heißt, das ist eben die Rekursion, so wie sie im Buche steht. Die Komposition, so wie sie im Buche steht. Die Rekursion, so wie sie im Buche steht, das ist das nächste. Das sage ich, die Addition von 0 und y ist π1,1 von y. Warum, um Gottes Willen, mache ich es mir so schwierig? Ich mache es mir deswegen so schwierig, weil eben, wenn ich zurückgehe zu dem Schema, da steht eben hier dieses Schema der primitiven Rekursion und da muss ich eben wirklich eine Funktion g finden und muss die auf alle Argumente anwenden, auf alle verbliebenen Argumente, die Restargumente jenseits dessen, des Arguments, wo ich die Rekursion drüber betreibe. Und deswegen habe ich diese absurde Definition hingeschrieben, dass ich sage π1,1 von y, was natürlich dasselbe ist wie y. Und das entspricht ja auch der Idee, wenn Sie 0 zu y zwar zuaddieren, kommt gerade y hin raus, aber das entspricht eben nicht genau dem Schema, das Sie benutzen dürfen. Und dasselbe ist hier, gucken wir uns diesen Term mal an, dann folgt der genau dem Schema. Sie haben hier den rekursiven Aufruf, der von x plus 1 zurück auf x geführt hat. Und dann haben Sie außenrum eine Hilfsfunktion, die darf noch zusätzlich den Parameter x und y, also alle Variablen, die hier drüben stehen, auch noch benutzen. Und das ist erstmal völlig unverständlich, was das sein soll. Wenn man das jetzt ein bisschen vereinfacht, dann kommt das raus. Und jetzt wird es sehr verständlich. Wenn Sie 0 zu y dazu addieren, ist es y. Wenn Sie zu x plus 1 y dazu addieren, das ist dasselbe, als ob Sie x und y zusammen addieren und dann den Nachfolger bilden. Das heißt, die Definition macht Sinn. Die hier ist nur so kompliziert, weil wir eben hier diese kuriose H-Funktion haben. Und was macht die H-Funktion? Da hatten wir uns ja überlegt, die macht im Prinzip nichts anderes als Successor von dem R-Argument. Das ist also das erste Argument. Das heißt, dieses ganze Monster hier, das ist einfach der Successor von der Addition. Und das ist auch das, was ich jetzt hier hingeschrieben habe. Das heißt, was wir hier sehen, ist, dass man gerne intuitiv was schreiben möchte, das aber nicht genau dem Rekursionsschema entspricht und man dann erstmal das umformen muss, damit es in dieses Rekursionsschema passt. Und das ist ein bisschen nervig, das werden wir nächstes Mal aufweichen und werden uns liberalere Schemata erlauben. Und das war's für heute.